Wir suchen keine Bewunderer. Wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Im Übrigen, Demokratie heißt nicht nur wählen. Zur Demokratie gehört auch ein großes, permanentes Gespräch unter den Bürgern und zwischen den Bürgern und ihren Gewählten. Und die Bürger in unserem Lande werden sich gewiss nicht das Recht nehmen lassen, Parteien, Fraktionen, Abgeordneten, ihr Vertrauen oder, wenn sie es für richtig halten, ihr Misstrauen auszusprechen. Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Innern und nach außen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Und nun, meine Damen und Herren, bleibt frei nach Kant nichts anderes übrig, als unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu tun.
Was it really so long ago? Taking photographs of each other in our winter pageant clothes, skipping school, going home, running for shelter from a sudden thunderstorm, kissing raindrops on your nose. What part did I? Where are
Ja, voilà. Jetzt geht es weiter. Und zwar wollen wir jetzt auf den städtebaulichen Strukturwandel der Stadt Frankfurt eingehen. Und zwar mit einem Interview, das eben mit Christoph Meckler 2007 geführt wurde. Das aber nur als zweiter Punkt im Grunde. Wir blicken jetzt in Frankfurt auf tatsächlich sehr starke strukturelle Umwandlungen der Stadt. Einmal die Innenstadt und dann zum zweiten eben Bockenheim oder auch das Westend, dann das Ostend. Und das sind Gespräche oder auch Ansätze, die wir auch schon 2007 hier in diesen Sendungen verfolgt haben. In Bezug auf, wenn man also jetzt nur Bockenheim oder die Innenstadt sieht, die Neubebauung Römer unter anderem, als die Innenstadt um die Zeil herum, um 1901 bis 10 im Grunde neu strukturiert wurde. Da ging es darum, dass die Institute wie das Senckenberg-Institut oder auch das Institut für Gemeinwohl und so weiter, Stiftstraße, dass diese Gebäude in neuen Gebäuden in Bockenheim, da wo jetzt eben die Universität vor 100 Jahren gebaut wurde, dass diese Institute dort einen Ort bekommen, eben in der Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften oder auch in den anderen Instituten wie dem Senckenberg etc. Da wird jetzt eben überlegt, ob man nach dem Umzug der Universität von ihrem vor 100 Jahren eingenommenen Platz an den Campus Westend, ob man dort einen Kulturcampus bauen kann. Das sind eben dann neuere Überlegungen. Da will die Stadtplanung wiederum Weichen stellen, aber es scheint jetzt.
Das ist ja auch ein schönes Wort. Kulturcampus kann alles und nichts sein, eigentlich. Yeah. Nur eine Bereicherung zwischen den Bürogebäuden, dass es irgendwie ein besseres Image kriegt.
Ja, das ist dann eines der Probleme, weil bisher weiß keiner, was sich hinter dem Kulturcampus so richtig verbirgt. Es gibt eben die Bemühung, diesen Kulturcampus so schnell wie möglich zu planen, aber es gibt immer noch keine zügige Verabschiedung eines Bebauungsplans. Und es gibt verschiedene Initiativen, die sich eben um den Kulturcampus bemühen. Und da sind auch Stadtplaner wie Albert Speer oder auch die Soziologin Martina Löw beteiligt oder auch der Architekt Jens Jakob Happ oder die Initiative um Frau Mönig. Und es ist immer die Frage, ja, es sollen noch weitere Planungswerkstätten eingerichtet werden zum Thema Kultur, Wohnen, Einzelhandel, Umwelt und Klima. Aber da es unklar ist, es gibt noch gar nicht den dritten Bauschritt im Grunde auf dem Campus Westend, also die Genehmigung dafür. Das heißt, man muss das jetzt tatsächlich noch abwarten anscheinend, bis der Bebauungsplan wirklich auch diskutiert werden kann. Ja, das ist vielleicht eine Diskussion, die wir dann im Laufe dieses Jahres nochmal aufgreifen werden, wenn sie etwas fortgeschrittener ist, möglicherweise. Weil es sich doch immer weiter verzögert. Wenn die Universitätsbibliothek erst 2017 überhaupt umziehen kann, wenn die Universität bis 2014 nicht umgezogen ist, was kann sich da dann als Kulturcampus so schnell verbessern.
Und solange auch auf dem Unicampus am Westend kein Studierendenhaus geplant ist und kein Veranstaltungssaal, wo auch mal Kino gemacht werden kann und so, da brauchen wir auch noch das Studierendenhaus am Campus Bockenheim.
Ja, wobei sich das neue Hörsaalzentrum dafür ja schon anbieten würde. Das sind riesige Hörsäle zum Teil für 1000 Leute. Da könnte man auch mit den besten Beamern könnte man schon Kino machen. Aber es fehlt das Studierendenhaus, das ist auch noch in der Planung und der Standort für das Studierendenhaus ist unklar, weil ich glaube, wenn man sich die Bebauung dort ansieht, sind viele der neuen Bauten, die dort geplant sind, nicht einfach zu realisieren, weil man zu ausschweifend bestimmte schon monumentale Blöcke eigentlich auf den hinteren Bereich des IG Farben Campus gesetzt hat. Und da wäre die Frage, ob man mit Meckler nicht tatsächlich eine Diskussion führen kann. Meckler hat 2008 ein Institut gegründet an der TU Dortmund, und zwar ein Institut für Stadtkunst. Und mit diesen Institut für Stadtbaukunst wird eben, versucht man durch die Kunst hindurch die Idee, wie man Städte baut, umzusetzen. Und der Ansatz da ist eben, die Kunst, Stadt zu bauen, ist eben verloren gegangen, weil wir sie in zu viele Einzeldisziplinen aufgeteilt haben, die sich dann mehr und mehr auseinanderentwickelt haben. Da gibt es eben dann den Raumplaner, der Verkehrsplaner, der Architekt oder der Bauingenieur, und die arbeiten aneinander vorbei und halten ihre Disziplin für die jeweilige Königsdisziplin. Und das sind immer diese unterschiedlichen Koordinierungen, die dann notwendig wären, wenn es darum geht, diese einzelnen spezialisierten Berufsgruppen wiederum für eine Idee zu gewinnen. Und da sagt Meckler unter anderem, dass man sich vielleicht doch an den Begriff der Schönheit beim Schaffen von Architektur orientieren sollte. Er ist in dem Sinne von einer grundlegenden Bedeutung und hat sich in den verschiedensten Jahrhunderten eigentlich erhalten und soll auch keine Geschmacksfrage sein, nur wie kann man sie objektivieren?
Ja, soll keine Geschmacksfrage sein, aber
ja.
An Häusern und Architektur, da scheiden sich ja auch bekanntlicherweise die Geister, dass die einen das faszinierend finden und die anderen sagen, das ist jetzt nur monumental und klotzig zum Beispiel. Und das zeigt sich ja auch bei der Diskussion um die Bebauung, neue Bebauung im Bereich des Technischen Rathauses, ob man da jetzt die Fachwerkhäuser wieder aufbaut oder was Neues macht. Und das kann man ja nicht sagen, jetzt es gibt den goldenen Schnitt und das ist jetzt die Schönheit per se und so muss es gemacht werden. Und bei aller Schönheit darf ja auch die Funktion und die Funktionalität nicht vergessen werden. Und das ist ja das Interessante an dem eingangs von mir erwähnten Buch von Bjarke Ingels, dass man da versucht, die Funktionalität und dadurch auch wieder neue Formen und ästhetische Eindrücke zu gewinnen und das irgendwie zu vereinen. Und deshalb, Schönheit ist nicht alles, sondern es muss auch für die Bewohner und funktionieren und auch für den öffentlichen Raum funktionieren.
Ja, Schönheit ist in dem Sinne doch messbar. Da geht es dann um Proportionsgesetze und Farbenlehre. Und die soziale Komponente, das ist natürlich auch eine, die sehr, ja, schwammig ist. Aber es geht vielleicht darum, dass man sich vielleicht wohlfühlen muss. Aber wie sich eine Identifikation dann ergibt, finden wir die Sozialsiedlung von Ernst May schön oder nicht? Auf dem Reißbrett möglicherweise.
Aber warum? Die kann man sich ja gebaut angucken. Und wer sich die Römerstadt oder andere May-Siedlungen anguckt, sieht ja, dass da auch das Maß von den Höhen und dass quasi jeder da auch bei den kleineren Häusern da noch einen Garten hat und die Leute, die wohnen doch da gerne. Im Gegensatz zu anderen Siedlungen.
Ja. Also, die Frage wäre auch noch, also Meckler kritisiert auf eine bestimmte Weise dann die anderen Architekten aufgrund ihrer Vorstellung von Schönheit. Zum Beispiel muss man sich auch fragen können, was ist ein schlechtes oder ein gutes Hochhaus unter anderem. Wir haben im Grunde so eine Auseinanderentwicklung der privaten Investitionen in bestimmte Architekturen, dann wiederum die öffentlichen Architekturen und die privaten, also für die Bevölkerung. Und ich glaube, da ergibt sich einfach eine bestimmte Diskrepanz und keine Einigung möglicherweise.
Das sind ja verschiedene Interessen und eine Bank, die möchte natürlich auch mit ihren Gebäuden Macht ausdrücken und das widerspricht ja sich teilweise dann schon mit den Schönheitsansprüchen und dann gibt es ja auch noch den Controller, der dann nachher auch noch will, dass das alles auch wirtschaftlich ist und dann ist dann bei den Investitionen immer ein Widerspruch da und das um nochmal wieder zu dem Buch zurückzukommen von Bjarke Ingels, ist das da ja auch die Überzeugungsarbeit der Architekten und die kann am besten gelingen, wenn das halt dann nicht nur Architekten, sondern wie auch der Meckler sagt, wenn das verschiedene Fachrichtungen sind, die zusammenarbeiten und dann auch wirklich eine Lösung präsentieren, die jetzt nicht nur von formalen Gesichtspunkten diktiert ist, sondern die auch funktioniert.
Ja, da würde ich sagen, das könnten wir jetzt tatsächlich am besten doch auch anhand des Interviews uns anhören und dann nochmal vielleicht abschließend darüber diskutieren. Und alle weiteren Entwicklungen vertagen wir dann auf einen anderen Zeitpunkt im Laufe dieses Jahres, wenn die Entwicklung und Überlegungen zu diesen einzelnen Standorten, die gerade geplant werden, noch weiter fortgeschritten sind.
Dann hören wir mal in das Interview von Christoph Meckler rein. Beziehungsweise mit Christoph Meckler.
Und jetzt in das Interview. Am besten.
Was verändert sich gerade in den Städten? Weil es ja ganz erstaunlich ist, dass man zwar die Wirtschaftsstandorte oder auch Frankfurt als Wirtschaftsstandort wichtig findet, aber gleichzeitig auch versucht, diese Standorte zu Bürostandorten, also zu Wirtschaft, zu Wohnstandorten aufzuwerten. Und indem man auch soziale Fragen in der Zwischenzeit stärker in die Planung einbezieht.
Ja. Hat sich da etwas verändert? Eine Überalterung zu verzeichnen, vor allem in den nächsten Jahrzehnten. Diese Überalterung der Gesellschaft führt dazu, dass die Leute nicht mehr im Auto fahren können. Das bedeutet wiederum, dass diese Zersplitterung der Stadt, wie sie die Moderne in den letzten 50 Jahren vollzogen hat, mehr oder weniger rückgängig gemacht werden muss. Das heißt, es wird so sein, dass sie eben wieder in Stadtvierteln leben müssen, um in diesen Stadtvierteln dann auch mit allem Einzelhandel versorgt zu sein, den sie brauchen, um leben zu können, weil sie eben nicht mehr im Auto fahren im Alter. Ja, also heute ist ja so, dass alle einfach irgendwie auf die grüne Wiese fahren und sich dann da im Supermarkt eindecken und dann fahren sie in ihr Reihenhäuschen wieder auf die grüne Wiese an eine andere Stelle, laden da alles aus und leben dann da. Das wird so in Zukunft nicht mehr gehen, sondern es wird einfach ein Problem werden. Das heißt, man muss sehen, dass wir einen Rückzug in die Städte haben, was eigentlich fantastisch ist.
Mhm. Und das hat etwas mit den demografischen Veränderungen zu tun, dieser Rückzug?
Natürlich, wir werden alle älter, die junge Generation wächst nicht nach oder nur wenig nach. Wir haben da ein großes Loch zu verzeichnen im Moment und in irgendeiner Weise muss die Stadt darauf reagieren. Und sie können heute schon, es gibt heute schon Konzerne, Großmarktkonzerne, die daran arbeiten, wieder kleinteilige Stadtteilmärkte zu konzipieren, um in Zukunft auf diese Marktsituation eingehen zu können.
Ja.
Also wir kommen, wenn Sie so wollen, in einer anderen Form zurück zum Tante-Emma-Laden oder Sie können es genauer sagen, im besten Falle kommen wir zurück zur normalen Stadt, zur Stadt des 18., 19. Jahrhunderts und des Mittelalters, in der eben Arbeiten und Wohnen gemischt ist und nicht, wie die Moderne das geprägt hat, getrennt ist.
Ja, das ist interessant, dass Sie sagen, es geht zurück auf die Stadt im Mittelalter, auch auf eine Stadt, in der vieles zu Fuß erledigt wurde. Und die Weilanlagen werden ja gerade auch umgestaltet und da kann man jetzt auch viel besser schon als sich als Fußgänger bewegen, auch über die befahrenen Straßen.
Ja.
Das ist ja auch eine interessante Veränderung. Und dann könnte man auch auf das Projekt noch kommen, das Sie auf der alten Brücke realisiert haben, nämlich den Portikus, der ja auch eigentlich beinahe aussieht wie ein Fachwerkhaus, also vom Stil. Der Portikus hat etwas Mittelalterliches. Ist das schon eine Reaktion?
Portikus greift die Typologie der mittelalterlichen Stadt auf, ohne dass das Haus in irgendeiner Weise mittelalterlich wäre. Man sieht ihm an, in welcher Zeit es gebaut ist.
Ja.
Und trotzdem sind bestimmte typologische Elemente dem mittelalterlichen Haus entlehnt, um auf den Ort, an dem es steht, hinzuweisen, einem geschichtlichen Ort, einem Ort, der sozusagen der Geburtsort der Stadt Frankfurt ist, diese alte Brücke,
ja,
über die im Mittelalter eben jeglicher Warenverkehr aus den norditalienischen Städten in unsere Hansestädte gegangen ist. Und
ja.
Die Brücke, die eben dadurch die Mühlen hatte, die Fischerhäuser hatte, die Tore hatte,
die
Gefängnis hatte und die eben, weil sie so wichtig war, unter Reichsschutz stand, eine eigene Gerichtsbarkeit hatte und damit eben ein, wenn Sie so wollen, ein sehr geschichtsträchtiger, vergessener Ort ist.
Ja, also das
der Kultur greift das auf und versucht es einfach in unsere Zeit zu transferieren. Sie finden an dem Gebäude in den Details sehr moderne Details, also im wahrsten Sinne des Wortes moderne Details. Sie finden auch ein riesiges Glasdach, aus dem eben, sag mal, die verschiedenen Lichtinstallationen von Olaf Eliasson raussprühen, in die Stadt hinein strahlen, um einfach das innere Brodeln dieses Hauses, das ja alles andere als irgendwo retrospektiv sein soll,
ja,
auch nach außen auszudrücken.
Ja, und die Sanierung der alten Brücke, wie gehen Sie da vor? Also was
die Sanierung der alten Brücke, die wir werden also die Vorlandbrücken in ihren Sandsteincharakter festigen. Das heißt, wir werden diese Autobahngeländer, die dort drauf sind, herunternehmen. Und wir werden dann zwischen die beiden Vorlandbrücken ein modernes Stahlteil setzen,
ja,
das diese beiden Vorlandbrücken miteinander verbindet.
Vorlandbrücken, das ist dann jeweils
das
auf
sind
einer
Brücken,
Mainseite.
Die zum Teil mit ihren Pfeilern auf dem Vorland, auf dem Ufer stehen, beziehungsweise auf der Insel stehen.
Ah ja. Und soll denn da auch wieder ein anderes Leben irgendwie dann damit aktiviert,
ja,
werden?
Die Idee ist eben, diese Brücke hatte eben früher ein eigenes Leben. Es war, wie, wenn Sie so wollen, wie eine kleine Stadt in der Stadt. Es gab dort Fischerhäuser, es gab dort Müller, die dort gewohnt haben.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Den Begriff des sogenannten Gickelbashers, das ist der Bürger, der auf der alten Brücke in diesen Häusern geboren wurde. Es gab damit, wenn Sie so wollen, ein Leben auf dieser Insel, was ja heute auf dieser Brücke, was ja heute völlig verloren gegangen ist. Und jetzt setzen wir zusätzlich zu dem Ruderclub, der da schon seit fast 100 Jahren auf der Insel angesiedelt ist, eben noch den Portikus, das heißt also die Kunst. Auf der anderen Seite wird eben noch ein kleines Brückenmuseum, ein Restaurant und auch eine Wohnung untergebracht werden, sodass eben dort ganz unterschiedliche kulturelle Aktivitäten vorhanden sein werden, die in ihrer Funktion in unsere Zeit übertragen, dass dieses Leben der ursprünglichen Brücke widerspiegeln.
Ja, und ja, das ist ja wirklich sehr interessant. Also Aisha Erkmann hatte ja mal diese Chips Aktion auf dem Main und sie hatte auch den Eindruck von, in Frankfurt wird der Main nicht wirklich genutzt von den Bewohnern. Das hat sich ja die letzten Jahre verändert.
Das hat sich sehr stark verändert. Mittlerweile gibt es ja jede Menge kleiner Bars und Sommerrestaurants, die dort unten an dem Kaiufer Platz gefunden haben. Was sehr, sehr schön ist, auch da unten, die Anlagen sind eben werden eben jetzt gepflegt und sie werden eben in Ordnung gebracht, sodass das also wirklich auch eine Ruhezone und eine Freizeitzone ist mitten in der Stadt, die eben sehr schön ist und sehr, sehr lebendig ist. Und die alte Brücke steht sozusagen als Monument der Geschichte mittendrin und wir werden sie eben jetzt ein bisschen wieder lebendig machen, um an diese Geschichte, die an dieser Stelle stattgefunden hat, zu erinnern.
Ja, und der Portikus hat ja eine ganz besondere Farbe auch.
Ja, das ist dieses Ochsenblutrot, was eben auch im Mittelalter üblich war, was man es eben im Mittelalter hatte.
Ja.
Das ist auch ein Element, was eben hinweist auf diese Zeit.
Ja. Achten Sie als Architekt auch auf solche Achsen, die sich in der Farbgestaltung auch von Gebäuden ergeben kann in der Stadt?
Auf Achsen?
Ja.
Nein.
So Blickachsen.
Blickachsen.
Ja.
Also es gibt einige Blickachsen in Frankfurt am Main aus dem 19. und im frühen 20. Jahrhundert. Die habe ich alle in meinem Frankfurt-Projekt, was in den 70er Jahren im Architekturmuseum ausgestellt war, dargestellt.
Das sind die zum Dom.
Die Rathaustürme, die ja nicht nach dem Krieg nicht richtig wieder aufgebaut worden sind, haben eine Verbindung beide zu den Bahnhöfen der Stadt. Sie können also durch die Münchner Straße auf den großen Rathausturm draufschauen, wenn Sie auf dem Rathausplatz, auf dem Bahnhofsplatz stehen.
Ja.
Dann schauen Sie von der südlichen Seite des Hauptbahnhofs, in diesem Eckrisaliten, schauen Sie über die Münchner Straße, über die ganzen Dächer der Altstadt auf den Rathausturm.
Ja.
Drauf. Und diese Bahnhöfe waren eben im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, wenn Sie so wollen, die neuen Tore zur Stadt.
Ja.
Und man hat dann eben Blickachsen, also Verbindungen geschaffen, eben zum Rathausturm. Das Rathaus war eben das bürgerliche Rathaus, in dem sich die Bürger der Stadt repräsentiert haben. Und deswegen war es völlig klar, dass der Reisende eben von, wenn er aus dem Bahnhof heraustritt, eben schon von weitem diesen Turm sieht, so wie eben im Mittelalter die Leute über die Landstraßen auf den Dom zugefahren sind und von weitem eben schon diesen Bartholomäusturm sehen konnten.
Ja, genau. Und
also solche Dinge beachten ist natürlich nicht ganz einfach, denn Sie haben selten die Gelegenheit, solche Dinge auch als Architekt oder als Stadtplaner auszuarbeiten. Sie können sie nachvollziehen, Sie können gucken, dass es sowas in der Stadtplanung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat.
Ja.
Danach nicht mehr. Wir haben im Grunde genommen keine richtige Stadt oder wir haben keinen Städtebau mehr, so wie er vor 100 Jahren noch existierte, sondern wir haben eine Stadtplanung. Diese Stadtplanung hat die Architektur weitgehend ignoriert oder ignoriert sie nach wie vor noch. Es gibt ja die berühmten Raumplaner, die also in Dortmund, in Berlin und ich glaube noch in Kaiserslautern ausgebildet werden. Das sind Leute, die im Grunde genommen nur Bebauungspläne aufstellen, stellen mit Bürgerbeteiligung und ich weiß nicht was allem, also die ganzen Planungsinstrumentarien gelehrt bekommen, aber eben die Stadt nicht als die Stadt auch nicht als gestaltendes Moment begreifen, den Platz nur als Fläche sehen und nicht als Raum.
Mhm.
Und das ist eben vor 100 Jahren noch völlig anders gewesen. Damals hat man eben wirklich Städtebau betrieben und hat sich genau überlegt, wo stellt man Türme hin, wo stellt man einen Rathausturm hin. Wenn Sie sich den Frankfurter Rathausturm ansehen, der steht ja ganz merkwürdig, der steht ja sozusagen, wenn Sie vom Römer ausgucken, also vom Rathausplatz ausgucken, dann steht er an der hintersten Ecke des Rathauses.
Ja.
Und das hat nur was damit zu tun, weil man eben ihn in die Achse zur Münchner Straße stellen wollte. Ja, und das solche Elemente hat man damals bedacht.
Ja.
Sowas gibt es heute leider nicht mehr. Wir versuchen es an der Universität in Dortmund wieder aufzugreifen. Wir arbeiten sehr stark in Richtung der Verbindung von Stadtplanung und Architektur, sprich also von Stadtbaukunst, wenn Sie so wollen, von Städtebau, wo eben die Fassaden an einem Platz sozusagen den Charakter des Platzes bilden und der Platz nicht nur als Fläche sich entwickelt, sondern in den Fassaden auch entwickelt. Es ist eben ein Platzraum und ein Platzraum hat immer auch Platzwände und diese Platzwände, die können nicht irgendwie gestaltet sein, sondern die müssen eben im Sinne eines bestimmten Charakters, den man einem Platz geben will, geformt und gestaltet werden.
Ja, das heißt also, man konzentriert sich auf Plätze, aber was wären denn neue Blickachsen, die wichtig werden jetzt in diesen Städten, in denen wir jetzt leben?
Das können eigentlich nur übergeordnete Blickachsen sein oder Monumente sein, die, also es gibt einmal die Möglichkeit für den Fußgängerverkehr solche Dinge im städtischen Raum zu organisieren, also zum Beispiel eine Straße zu formulieren, am Ende der Straße eine Verengung zu haben und dann in den Platzbereich überzugehen.
Ja.
Das sind so die kleineren Momente, die Sie als Fußgänger vor allem erleben. Und Sie können natürlich auch aber für den Autoverkehr große Monumente schaffen, indem Sie zum Beispiel Hochhäuser an bestimmte Plätze stellen. In meinem Frankfurt-Projekt habe ich seinerzeit jeweils an die Kreuzungen von Alleenring und den Landstraßen ein 250 Meter hohes Hochhaus gesetzt und durch diese verschiedenen Landstraßen, die in die verschiedenen Himmelsrichtungen aus der Stadt heraus führten, in der Verbindung mit dem um die Stadt herumlaufenden Alleenring haben sie dann einen Kranz von gleichartigen Hochhäusern, die sie natürlich dann auch vom Auto aus erleben können. Also das sind ja die Einfallstraßen, die Landstraßen nach wie vor noch heute auch für den Autoverkehr.
Genau.
Also sowas kann man durchaus machen. Sowas erscheint mir hochspannend und hochinteressant zu sein. Ich gehe sowieso davon aus, dass der Städtebau eine Renaissance erfahren wird. Das, was wir heute erleben an selbstverliebter, individueller Architektursprache. Jeder denkt sich irgendwas ganz besonders Verrücktes aus. Das wird, sag mal, nicht mehr lange von der Gesellschaft getragen werden.
Mm. Ja, das davon denke ich, kann man wirklich ausgehen, dass neue Verbindungen, Kontexte geschaffen werden müssen, die eben auch in der Stadt dieses Gemeinschaftliche, aber auch diese Verbindung Leben und Arbeiten ermöglichen. Und,
ja, ist richtig.
Und da spricht, und da finde ich es sehr spannend, dass Sie von Platzwänden auch sprechen, weil es wird ja auch mal davon gesprochen in der Architektur, dass Fassaden etwas artikulieren oder Fassaden sprechen. Und für den Nicht-Architekten ist es ja sehr schwierig, diese Sprache der Fassade eigentlich zu verstehen. Und aber man könnte schon sagen, dass wenn Sie das so aufteilen, Platzraum, Platzwände, dann kann ich mir schon eher etwas vorstellen an architektonischer Sprache.
Ja, man muss sich einfach vorstellen, dass es bestimmte Plätze in der Stadt geben muss, die einem bestimmten Gestaltungskanon, in einem bestimmten Gestaltungskanon entworfen werden können. Sie einfach sagen, das ist ein repräsentativer Platz und den wollen wir jetzt zum Beispiel komplett mit Häusern haben, die alle gelb sind und obendrauf blaue Ziegel haben. Ich mache jetzt mal, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, um das plastisch, um das klar zu machen. Also Sie müssten, es gibt ging einfach darum, also es gibt ja Gestaltungssatzungen, die zum Beispiel im Pariser Platz in Berlin angewandt wurden, wo man ganz klar gesagt hat, wir wollen Sandsteinhäuser im gelben Sandstein mit einem Lochanteil so und so und so und so. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, ist bis auf den einen Bau von Günter Behnisch, der da ausgeschert ist, eine Einheit eines Platzes entstanden. Das heißt, die Gesellschaft stellt sich dar, indem sich das Individuum einem bestimmten Kanon unterordnet. Das ist sehr angegriffen worden, weil natürlich unsere Architekten, wir als Architekten, sehr individuell denken. Jeder meint, er müsste sein eigenes Kunstwerk irgendwo hinstellen. Ich bin aber eben der Meinung, dass Architekten einen gesellschaftlichen Auftrag haben, auch gestalterisch, nicht nur soziologisch.
Ja.
Also es geht nicht nur um die sozialen Dinge, die zu berücksichtigen sind, durch Mischung und so weiter und so fort, sondern es geht auch um Gestaltungsfragen, die auch dazu führen, ob man sich in der Stadt wohlfühlt oder nicht.
Ja.
Und dazu ist es notwendig, dass die Gemeinschaft bestimmte Rahmen setzt, an denen sich Architekten zu orientieren haben. Und wenn sie diese Rahmen setzen, wenn sie also bestimmte Vorgaben machen an bestimmten Orten, nicht überall natürlich, aber an bestimmten Orten, die vielleicht ganz wichtig sind für den Stadtkörper, dann entsteht plötzlich wieder Gestalt und dann bekommen sie eben über die Platzwände wieder einen Raum, der auch wirklich erfahrbar wird.
Ja.
Das kann in jedem Material sein. Also wenn ich Pariser Platz sage, dann fällt bei meisten schon die Klappe und dann sagen sie, um Gottes Willen, dieser alte Kamellenkram und so weiter. Wir können sowas auch in Glas machen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Platz komplett in Glas. Alle Häuser rundherum sind in Glas und haben eine ähnlich gleiche Höhe und das ist ein richtiges Monument, was da entsteht. Aber auch da müssen sich die Einzelhäuser dann eben sozusagen diesem Formenkanus zu sagen, wir arbeiten jetzt nur in einem bestimmten Glas unterordnen. Das ist einfach notwendig. Also es hat nichts damit zu tun, dass man das eine Material ächtet und das andere nimmt, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man sich als Architekt dem gesellschaftlichen Willen, eine Einheit in irgendeiner Stelle darzustellen, unterordnet.
Ja. Wenn man sich die Stadt Frankfurt anschaut, dann gibt es ja hier eine sehr starke Pendlerbewegung. Also die soll ja im Grunde auch ein bisschen eingedämmt werden. Und diese Pendlerbewegung kommt zustande, dass es in Frankfurt anscheinend 600.000 Arbeitsplätze gibt, fast genauso viel wie Einwohner. Und viele wohnen in der Region. Und was ich noch nicht ganz verstehe, ist, man hat diesen Standort attraktiv, also die Attraktivität des Standorts gesteigert durch eben diese als Wirtschaftsstandort, aber dadurch ist er immer noch nicht so attraktiv geworden, dass man sagen könnte, man will auch tatsächlich hier leben oder. Und da wäre die Frage, kann denn Kultur oder wie reagiert man als Architekt auf kulturelle Veränderungen oder was bedeutet eigentlich Kultur für einen Architekten?
Also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Gehen wir erstmal von dem Pendler aus. Die Pendlerbewegung ist eine Bewegung, die mit der Moderne einhergeht. Jeder muss sein Häuschen im Grünen haben und wenn es auch nur so ein blödes Reihenhäuschen ist, Hauptsache er hat davor sein Stückchen Rasen und seinen Cotonaster stehen. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was man den Leuten einfach abgewöhnen muss, indem man ihnen eben klar macht, wie einsam und verlassen sie in so einem Reihenhäuschen sind. Das ist ja, die Leute fühlen sich ja gar nicht unbedingt wohl, wenn sie jedes Mal ins Auto steigen müssen, weil sie wenn sie ins Kino gehen wollen oder weil sie in ein Lokal gehen wollen, eine Kneipe gehen wollen oder, ja, da müssen sie ja immer erstmal wieder zurück in die Stadt.
Ja.
Das heißt, die vereinsamen geradezu da draußen. Man spricht ja auch von den grünen Witwen, also den Ehefrauen, die überbleiben, wenn die Männer dann gestorben sind die sitzen dann in so einem Häuschen da draußen und verkümmern da draußen regelrecht. Wenn sie in der Stadt leben würden, hätten sie eben, jetzt komme ich zu ihrem Kulturbegriff, hätten sie städtische Kultur, sie hätten das Theater, sie hätten das Kino, sie hätten die Restaurants, die Kneipen, alles, was das städtische Leben eben ausmacht, wäre leicht erreichbar. Und das müssen wir einfach versuchen, wieder umzukehren. Es wird nicht so leicht gehen. Sie müssen dazu erstmal alle möglichen Dinge abschaffen. Keine Pendlerpauschale. Ja, die Leute sollen nicht über Kilometer auch noch subventioniert werden, dass sie in ihrem Auto da morgens immer Schlangen produzieren. Eine Eigenheim-Subventionierung, die dazu führen, dass also unsere ganzen Landschaften zubetoniert werden mit irgendwelchen dämlichen Reihenhäuschen. Und dann dagegen setzen die Stadt, und zwar die Stadt mit Wohnungen, mit einer Wohnqualität, wie wir sie im positiven Sinne im 19. Jahrhundert gefunden haben. Im 19. Jahrhundert gab es natürlich auch ganz grauenhafte Flecken, die eben völlig zugebaut waren und damit viele Probleme geschaffen haben. Aber es gibt auch wunderbare Wohngebiete aus dem 19. Jahrhundert, die großzügig sind mit großen Innenhöfen, mit großzügigen Grünanlagen und so weiter und so fort, die, glaube ich, auch für die Familie funktionieren können und erstrebenswert sein können.
Ja. Also es gibt ja in Frankfurt viele Konversionsprojekte, auch bedingt durch den Truppenabzug Anfang der 90er der Amerikaner. Das hat das vielleicht auch die Stadtplanung motiviert, jetzt gerade in Deutschland, dass man da überhaupt wieder in der Lage war, auch die Stadt sich anzueignen möglicherweise?
Ja, aber also wenn Sie zum Beispiel ins Ruhrgebiet schauen, da haben Sie plötzlich riesige Industriebrachen, ja, und haben wir ja hier übrigens auch Industriebrache, aber nicht so stark, wie es im Ruhrgebiet ist. Und diese Flächen, die zum Teil mitten in der Stadt waren, die müssen ja in irgendeiner Weise umgewandelt werden.
Ja.
Und da kann man natürlich wunderbar auf diesen freien Flächen jetzt dann Wohnungsbau unterbringen.
Ja.
Dieser Wegzug der Truppen, das hat ja in Frankfurt hier zu großen Flächen geführt, die genutzt werden können. Nun werden die hier vor allem jetzt für den neuen Campus der Universität schon weniger fürs Wohnen genutzt.
Ja. Ja, dann wäre eben auch noch die Frage, also dass die Stadt also die Städte in Deutschland oder gerade Frankfurt sind ja nicht wirklich haben ja eigentlich eine sehr eingeschränkte Zuwanderung, und wenn man sich wirklich hier Metropolen anschaut, dann fühlt man sich in Frankfurt eigentlich auch sehr einsam, also aufgrund des Mangels eigentlich an Menschen. Also wäre es nicht auch sinnvoll, oder ein Konzept zu haben, nicht zurück ins 19. Jahrhundert, sondern das irgendwie anzuregen, dass für das neue Jahrtausend, dass es da in Bezug auf Zuwanderung oder andere auch neue Themen gibt, die vielleicht sehr spannend sind?
Ja, wissen Sie, ich bin da nicht so ein, ich bin da nicht so hip, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, dass wir mehr Normalität brauchen. Wir brauchen mehr Angemessenheit, mehr klare Ideen, wie eine Familie in der Stadt wohnen kann. Da gibt es einfach ganz bestimmte Prinzipien. Die hat es immer gegeben, da müssen wir das Rad gar nicht neu erfinden.
Ja.
Wir brauchen keine neuen Wohnformen, wie es immer so schön heißt, sondern wir sehen ja, wie wunderbar wir in so Altbauten leben können. Jeder will in diesen Altbauten leben. Warum denn? Die sind 100 Jahre alt, die sind für eine ganz andere Gesellschaft gebaut, für eine Gesellschaft, mit der wir nichts mehr zu tun haben, und sie funktionieren trotzdem.
Mhm.
Und es funktioniert sogar, dass wir in alten Industriehallen Wohnungen einbauen, dort leben, perfekt. Ja, also diese Spinnerei der Architektur, immer irgendwas Neues zu erfinden, ist eigentlich völlig überflüssig, weil wir in den alten Gemäuern, die wir haben, noch nach 100 und mehr Jahren, also sagen wir die, wenn sie irgendwelche Gebäude von 1850, 60, 70 nehmen, die sind ja fast 150 Jahre alt. Mhm. Und die beliebtesten Objekte auf dem Wohnungsmarkt, das, wenn man sich das mal klar macht und wenn Sie das mal vergleichen mit irgendeinem anderen Produkt, zum Beispiel dem Auto, dann merken Sie, dass wir da auf einem völlig falschen Weg sind. Also ich bin der Meinung, man müsste doch ein bisschen mit mehr Selbstverständlichkeit und ein bisschen mehr mit Ruhe und Überlegung an solche Dinge rangehen. Man sollte nicht glauben, dass man mit Kunst irgendwas erreichen kann fürs Leben in der Stadt. Man muss die Stadt in ihrer Vielfältigkeit nutzen und schauen, welche Qualitäten sie hatte, welche Qualitäten wir übernehmen wollen und was wir für uns selbst verändern wollen. Ja. Kann nicht sein, dass wir dauernd irgendwas Neues wollen. Es gibt nicht dauernd eine Avantgarde. Ja. Es gibt das, was jetzt in China passiert, wo ja alles so total verrückt sind nach. Das ist das, was wir im 19. Jahrhundert hatten. Nur, dass die das jetzt im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert in einer ganz anderen Dimension erleben. Ja. Die haben eben jetzt diese Millionenstädte, die Leute kommen vom Land und ziehen in die Städte hinein, die schon selbst schon groß waren, die haben natürlich ganz andere Bevölkerungsdichten und plötzlich donnert da aufgrund der Möglichkeiten, die der Westen bietet, der dort investiert und der sein Know-how dort hineinbringt, kriegen sie da plötzlich so einen Moloch, der an Hochhäusern und ich weiß nicht was allem einfach dadurch hingepflanzt wird, aber wenn Sie zurückdenken, im 19. Jahrhundert war es genau das Gleiche wie in Europa. Die Menschen sind vom Land durch die Industrialisierung in die Städte hineingekommen und wollten in den Städten leben. Und im Grunde genommen ist das in einem anderen Maßstab eben heute in China genau das Gleiche. Der Hokuspokus, der darum gemacht wird, den halte ich auch dort für einfach übertrieben. Das sind Entwicklungen, die heute so sind und morgen sich wieder ändern werden. Also das sind, man sollte da mit etwas mehr Ruhe und ein bisschen mehr Gelassenheit rangehen. Und man sollte vor allem nicht glauben, dass wir mit unserer westlichen, mit unserer europäischen Kultur da in China nun denen beibringen müssen, wie sowas auszusehen hat.
Ja, das Deutsch-Herrenviertel ist dafür ja dann eigentlich ein gutes Beispiel, was hier ja geschaffen wird, ist immer eine sehr, sehr viel Wohnfläche im Grunde für Familien und oder auch für jetzt eine neue Erkenntnis, könnte man sagen, dass man eben in gleichzeitig wohnen und arbeiten möchte, sodass sich Gemeinschaftsateliers bilden können, auch von Architekten zum Beispiel, die dann ihr Unternehmen da genauso haben, oder selbstständig arbeiten und das Büro eben an die Wohnung angrenzt. Und
ja, also das Deutsch-Herrenviertel ist so ein typisches Viertel, was ich als das ist für mich eine selbstverständliche, eine angemessene Entwicklung von der Reurbanisierung einer städtischen Brache. Ja, da war der Schlachthof früher und man hat jetzt dort einfach großzügige Wohnungen hineingebracht. Dort gibt es den Tom Bock, der eben die Idee von Stadt hat und da sehr viel investiert und sehr geschickt investiert in bestimmte Gebäude. Er kümmert sich sehr stark. Er ist übrigens jemand, der sehr genau nachdenkt über Fassaden und über Materialien. Ja, also er ist jemand, der das, was wir vorhin besprochen haben, dass nämlich Plattwände einfach den Raum erst bilden, der das längst begriffen hat und sich sehr genau überlegt, mit welchen Materialien er da seine Gebäude entwickelt. Und ich finde, dieses Gebäudekomplex, ich glaube, es nennt sich italienisches Viertel,
florentinisch,
zusammen mit diesem Oval und dem Turm einfach sehr gelungen ist.
Ja.
Übrigens, die Fassade von dem Oval ist von mir, die haben wir seinerzeit entwickelt und gestaltet mit den Ideen.
Ja, also so richtig viel Zeit bleibt jetzt leider nicht mehr zur Diskussion, aber ich denke, wir werden dieser Angemessenheit, von der Herr Merkler gesprochen hat.
Und der Gelassenheit natürlich auch.
Ja, im Laufe dieses Jahres weiter verfolgen, ganz gelassen sehen, ob sich die Konzepte, die sich gerade entwickeln, ob sie aufgehen oder ob sie scheitern.
Im März geht es dann um ein ganz anderes Thema bei Axiom Wissen auf Radio X. Da geht es nämlich um das Thema Spielzeug, was bedeutet es für Kinder und was bedeutet es für Erwachsene?
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und hier im Studio verabschieden sich Felicia Herrschaft und
Stefan Kyrileis.
Okay, bis bald.